Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten? Von Sarah Weber. Mediziner, die von Patient zu Patient hetzen, Kuriere, die nicht mal Zeit für eine Toilettenpause haben, Selbstständige, die mit Fieber vor dem Computer sitzen, um die Deadline zu schaffen, Start-up-Beschäftigte, die weit über ihre Belastungsgrenzen hinausgehen, weil sie glauben, nur so ihre Leidenschaft für den Job unter Beweis stellen zu können. All das sind nur ein paar Momentaufnahmen aus unserem Arbeitsalltag, die unterstreichen, wie kaputt unsere Arbeitswelt ist. Wie wir arbeiten, macht uns krank. Wir sind müde, gestresst und ausgebrannt. Soweit nichts Neues. Neu ist aber, dass unser Leben zunehmend von großen Krisen bestimmt wird. Von Pandemie, Krieg und drohendem Klimakollaps. Hinzu kommt, dass harte Arbeit längst kein Wohlstandsgarant mehr ist. Da kommt die Frage auf, warum tun wir uns das alles an? Was machen wir hier eigentlich? In »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten« von 2023 schauen wir uns an, was alles im Argen liegt und was sich konkret ändern muss. Denn inzwischen kristallisiert sich eines ganz deutlich heraus. So geht es nicht weiter. Von der Arbeit ausgebrannt. Vielleicht werde ich versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal. Mit diesen Worten verabschiedete sich eine sichtlich erschöpfte Angela Merkel 2021 aus ihrem Amt als Bundeskanzlerin. Die australische Tennisspielerin Ashley Barty beendete 2022 nach über 2 Jahren an der Weltspitze ihre Karriere. Und das mit gerade einmal 25 Jahren, weil sie nicht mehr die Kraft zum Weitermachen fand. Das sind nur 2 prominente Beispiele. Doch auch uns Normalos geht es ähnlich. 6 von 10 Menschen berichten über anhaltende Stresssymptome, die ihre Arbeit bei ihnen auslöst. Das reicht von Müdigkeit über Rückenschmerzen und Schlafproblemen bis zu permanenter Angespanntheit. All das sind Symptome, die auf ein hohes Burnout-Risiko hindeuten. Nur leider wird ein Burnout noch immer von vielen als Ehrenorden verstanden, als Zeichen dafür, dass man sich so richtig ins Zeug gelegt hat. So ist auch im deutschsprachigen Raum eine Kultur der Überarbeitung entstanden, die wir uns von den USA abgeschaut haben. Dabei ist mit einem Burnout wirklich nicht zu spaßen. Die gesundheitlichen Folgen sind vielfältig. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Probleme, ein hoher Cholesterinspiegel, Diabetes, Atemwegsprobleme, körperliche Schmerzen oder Schlaflosigkeit. Ein Burnout hat viele Gesichter. Offiziell ist Burnout aber gar keine eigenständige Krankheit. Die Beschwerden gehen oft mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen einher. Und wenn irgendwann gar nichts mehr geht, dann steht da Depression als Diagnose auf der Krankschreibung und nicht von der Arbeitswelt kaputt gemacht. Doch Burnouts entstehen nicht nur durch die erhöhte Arbeitsbelastung in einer Workaholic-Kultur, in der man scheinbar nie produktiv genug ist. Sie drohen auch dann, wenn man sich im Job unfair behandelt fühlt. Wenn die Wertschätzung fehlt, man nie gelobt wird oder nicht mit den Kollegen klarkommt. Auch Ängste spielen eine große Rolle. Die Angst davor, den Job zu verlieren, nicht über die Runden zu kommen, die Angst vor Krankheiten, vor der Klimakrise oder vor Kriegen. Eine stille und eine echte Kündigungswelle. Gibt es an deinem Arbeitsplatz einen Kickertisch, eine Kantine mit veganem Essen und einen Fitnessraum für Yoga-Übungen oder ein schnelles Workout zwischendurch? Oder kannst du im Homeoffice arbeiten und zwischendurch die Wäsche aufhängen oder dich um deine Balkonpflanzen kümmern? Dann kennst du die hippen Vorzüge moderner Arbeitsplätze. Aber mal ehrlich, wie wichtig ist dir all das wirklich? Oder andersherum gefragt, was macht es mit dir, wenn die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmt? Wenn von dir erwartet wird, dass du in der vermeintlich total lockeren Büroumgebung eine Überstunde nach der anderen schiebst oder im Homeoffice selbstverständlich auch noch spätabends E-Mails beantwortest? Gerade Millennials und die Gen Z, also alle, die zwischen 1981 und 2001 geboren wurden, stellen unsere Arbeitswelt zunehmend in Frage. Früher galt das Versprechen, wer hart arbeitet, erreicht Wohlstand. Doch dieses Versprechen gilt nicht mehr. Inzwischen ist längst nicht mehr garantiert, dass Lohnarbeit eine eigene Wohnung finanziert, geschweige denn irgendwann einmal eine anständige Rente dabei herausspringt. Nahezu die Hälfte dieser Geburtsjahrgänge hangelt sich von Gehalt zu Gehalt. Am Ende des Monats bleibt kaum etwas übrig. Wozu also immer härter arbeiten? Die Rechnung geht nicht auf. Wen wundert es, dass die jüngeren Generationen keine Lust mehr haben, sich über die Arbeit zu definieren? Hier kommt die Gewissensfrage an dich. Was würdest du tun, wenn du plötzlich ausgesorgt hättest, weil du ein riesiges Vermögen erbst? Würdest du weiterarbeiten? Schwierige Frage, oder? 2016 bekannten sich noch 76% mit einem Ja zur Arbeit. 2021 wollten allerdings nur noch 61% der Befragten trotz Reichtum weiterarbeiten. Für Unternehmen bietet diese Einstellung Grund zur Sorge. Es kursiert die Angst vor dem sogenannten Quiet Quitting, also vor der stillen Kündigung der Beschäftigten. Dabei muss man sich doch fragen, was Führungskräfte für absurde Ansprüche an ihre Angestellten haben. Immer weniger Menschen sind bereit, massenhaft unbezahlte Überstunden zu leisten oder anderweitig für ihren Job über ihre Belastungsgrenzen zu gehen. Sie fordern nur ein, was Standard sein sollte. Und schon spricht man in Führungsriegen von inneren Kündigungen. Dabei steht uns eine ganz reale Kündigungswelle bevor, falls der Trend der sogenannten Great Resignation aus den USA nach Europa überschwappt. Allein im Jahr 2021 verließen 47 Millionen Menschen in den USA freiwillig ihren Job. Das große Kündigen wurde durch die Pandemie beschleunigt, glaubt der Management-Professor Anthony Klotz, der den Begriff der Great Resignation prägte. Die Pandemie konfrontierte die Menschen mit ihrer Sterblichkeit. Sie stieß einen Denkprozess an. Viele merkten, wie unzufrieden sie eigentlich in ihren Jobs waren. Sie möchten nicht länger in anstrengenden, nervigen Jobs ausharren, sondern lieber nach neuen Wegen in der Arbeitswelt suchen, die besser zu ihnen passen. Und wieder sind es vor allem die jüngeren Beschäftigten, die nicht länger im Hamsterrad mitmachen wollen. Die Kündigungswelle mag Deutschland noch nicht erfasst haben, aber das große Nachdenken hat auch hier begonnen. Laut dem Marktforschungsinstitut Gallup sind 14% der Beschäftigten hierzulande aktiv auf der Suche nach einem neuen Job. Ein neuer Höchstwert. Angestellte realisieren zunehmend, dass man sich wehren kann und muss. Das sieht man auch daran, dass die Zahl der Betriebsratsgründungen steigt, ob bei Amazon, TikTok oder Aldi. Eine neue Ära der Gewerkschaften ist angebrochen. Der Fakt, dass Fachkräftemangel herrscht, bedeutet zusätzlich Macht für die Beschäftigten, die viele von ihnen für eine Verbesserung der Arbeitswelt nutzen wollen. Und wie diese neue Welt aussehen könnte, schauen wir uns in den nächsten Abschnitten an. Weniger arbeiten ist mehr. Eine Vollzeitarbeitswoche hat offiziell 40 Stunden. Und der Rest ist Freizeit, Spiel und Spaß? Nein. Hinzu kommt Kochen, Putzen und Einkaufen, sich um die Kinder kümmern und oft auch noch um pflegebedürftige Eltern. Kurz, zusätzlich zu ihren insgesamt 66 Milliarden Stunden Lohnarbeit leisten die Erwerbstätigen in Deutschland jährlich noch 89 Milliarden Stunden unbezahlte Sorgearbeit. Da wirkt es wie Hohn, wenn aufgrund des Fachkräftemangels eine 42-Stunden-Woche diskutiert wird. Andersherum wird ein Schuh draus. Die Lösung ist nicht mehr arbeiten, sondern weniger. In Island handhabt man das schon so. Hier hat sich nach erfolgreichen Tests mittlerweile eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden als Standard durchgesetzt. Denn die Testresultate zur reduzierten Arbeitszeit bei gleichbleibender Bezahlung waren eindeutig. Die Menschen fühlten sich weniger gestresst und hatten mehr Zeit für Hobbys, Familie, Freunde und Haushalt. Die Männer übernahmen mehr Sorgearbeit und die Produktivität blieb trotzdem auf dem gleichen Niveau. Auch in Neuseeland setzt sich nach erfolgreichen Versuchen zunehmend die Vier-Tage-Woche durch. In vielen anderen Ländern wie Spanien, Kanada und Südafrika laufen dazu Versuche. Die verkürzte Arbeitszeit würde uns auch zwingen, darüber nachzudenken, wie man diese Stunden optimal nutzt. Denn, mal ehrlich, wie effizient ist unsere aktuelle Arbeitskultur, bei der wir den ganzen Tag vor Computern oder in Meetings sitzen? Könnte man sich nicht das eine oder andere Meeting sparen und stattdessen einfach eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte lesen? Reichen manchmal nicht auch 10-Minuten Besprechungen? Und lenkt es nicht von der eigentlichen Arbeit ab, wenn man parallel dazu immer unverzüglich auf E-Mails oder Slack-Nachrichten reagieren muss? Statt immer mehr aus uns herauszupressen, sollten wir auf Technologien zur Produktivitätssteigerung setzen. Aber dazu müssen wir unsere Angst vor technologischer Arbeitslosigkeit überwinden, also davor, dass uns ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz ersetzen könnte. Aufgrund des Geburtenrückgangs werden künftig ohnehin weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Diese Lücke könnten Roboter schließen. Das wäre ein positives Zukunftsszenario. Wir überlassen die stupiden Jobs den Maschinen und nutzen die eingesparte Zeit, um uns weiter zu qualifizieren. Und im Idealfall werden wir dann weniger arbeiten und trotzdem besser bezahlt. Flexibles Arbeiten für flexible Menschen. Wie gesagt, für viele Menschen begann die Revolution am Arbeitsplatz mit der Pandemie. Auf einmal waren zahlreiche Unternehmen gezwungen, ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice zu schicken. Und damit war die Katze aus dem Sack. Wer früher behauptet hatte, er brauchte seine Angestellten 100% der Zeit über physisch im Büro, wurde nun Lügen gestraft. Und die Mitarbeiter? Viele sehen es vor diesem Hintergrund nicht mehr ein, täglich zwischen ihrem Zuhause und dem Büro zu pendeln. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 wollen 3/4 der Millennials und Gen Z weiter remote oder zumindest hybrid arbeiten. Für die USA wird prognostiziert, dass künftig etwa 15% der Arbeitnehmer komplett ortsunabhängig arbeiten werden. Knapp ein Drittel der Beschäftigten wünscht sich das hybride Modell, bei dem sie sich die Arbeitswoche zwischen Büro und Homeoffice aufteilen. Das Problem ist das fehlende Vertrauen der Arbeitgeber. Zwar gaben bei einer weltweit durchgeführten Befragung 87% der Arbeitnehmer an, dass sie produktiver arbeiteten, wenn sie auch mal im Homeoffice bleiben durften, doch die Führungskräfte nehmen ihnen das nicht ab. 85% der Chefs glauben, ihre Mitarbeiter seien in hybriden Arbeitsmodellen weniger produktiv. Dabei ist der Wandel längst im Gange. Arbeitgeber, die auf ständige Präsenz im Büro pochen, werden mehr und mehr Angestellte verlieren und Schwierigkeiten haben, guten Ersatz zu finden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollten Sie Ihre Position daher noch einmal überdenken. Viel besser wäre es, gemeinsam zu evaluieren, wie Remote Work funktionieren kann. Arbeitgeber müssen ihre Erwartungen und Ziele klar definieren und transparent kommunizieren. Es braucht feste Ansprechpartner und verlässliche Kriterien dafür, was gute Arbeit ausmacht. Denn sonst wird nur honoriert, dass jemand gut sichtbar an seinem Schreibtisch sitzt. Gleichzeitig dürfen die Standards der Präsenzarbeit nicht 1:1 auf die flexible neue Arbeitswelt übertragen werden. Wer zu Hause arbeitet, hat das Recht, außerhalb der Kernzeiten nicht erreichbar zu sein. Schließlich bringt das Homeoffice ganz neue Herausforderungen mit sich. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt hier allzu leicht. Zudem kann man sich allein zu Hause schnell einsam fühlen oder erschöpft von der Disziplin, die Remote Work erfordert. Nicht jeder ist für die Arbeit im Homeoffice gemacht. Apropos, was ist eigentlich mit Berufsgruppen wie Pflegekräften und Ärztinnen, die nicht aus der Ferne arbeiten können? Hier würde mehr Flexibilität bedeuten, dass zumindest der Papierkram von zu Hause aus erledigt werden darf. Oder dass es einen zusätzlichen freien Tag gibt für Vorsorgetermine und Ähnliches. Auch mehr Gleitzeit wäre eine Option. Oder die Möglichkeit, vorübergehend die Stundenzahl zu reduzieren, wenn die Lebensumstände es verlangen. Die Arbeitswelt der Zukunft wird zunehmend flexibler werden. Die Arbeit muss sich ans Leben anpassen, nicht umgekehrt. Die Arbeitswelt muss diverser, gerechter und menschlicher werden. Es reicht nicht, einmal im Jahr eine Regenbogenflagge in den Empfangsbereich zu hängen oder das Unternehmen als barrierefrei zu titulieren, nur weil es einen Fahrstuhl im Gebäude gibt. Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion müssen mehr als hippe Schlagwörter sein. Aber davon sind wir aktuell noch weit entfernt. Die deutsche Arbeitswelt bevorzugt noch immer vor allem eine Personengruppe: weiße Männer ohne Behinderung, die noch dazu aus Westdeutschland stammen. Wer nicht in diese Kategorie passt, hat es immer noch schwerer, Fuß zu fassen. Und das betrifft viele, vor allem Frauen, immerhin die Hälfte der Bevölkerung, und Menschen mit Migrationshintergrund, 1/4 der in Deutschland lebenden Menschen. Außerdem sind 9,5% der deutschen Bevölkerung schwerbehindert und 7% identifizieren sich als LGBT. Oft vereint eine Person auch mehrere dieser Kategorien. Eine schwarze, behinderte Frau wird also gleich mehrfach marginalisiert. Man nennt diese Mehrfachdiskriminierung auch Intersektionalität. Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt noch immer 18% weniger als Männer. Migrantinnen sind ein weiteres Beispiel für Intersektionalität. Sie verdienen im Schnitt nochmal rund 20% weniger als Frauen ohne Migrationshintergrund. Weniger als 30% der Führungskräfte sind weiblich. Noch mehr Beispiele gefällig? Es gibt in deutschen Börsenvorständen mehr Männer mit den Vornamen Thomas und Michael als Frauen insgesamt. Menschen mit Behinderungen arbeiten oft nicht in ihren erlernten Berufen, sondern werden als Hilfskräfte oder in Behindertenwerkstätten beschäftigt, prekär und jenseits vom Rest der Arbeitswelt. Im Schnitt suchen sie 100 Tage lang länger nach einer Beschäftigung als Menschen ohne Behinderung. Dabei belegen unzählige Studien, dass Diversität ein großer Erfolgsfaktor ist. Gemischte Teams arbeiten besser, sind kreativer und machen mehr Umsatz. Es ist also im Eigeninteresse der Firmen, endlich Chancengleichheit und Vielfalt in ihren Reihen zu schaffen. Wenn wir wirklich mehr Chancengleichheit ermöglichen wollen, müssen wir noch eine weitere Gruppe stärken: Familien. Es braucht mehr Angebote für Ganztagsbetreuung und Kindertagesstätten. Männer müssen mehr Sorgearbeit in der Familie und Aufgaben im Haushalt übernehmen. Denn gerade in Familien mit Kindern verbringen Frauen unter der Woche 3-mal mehr Zeit mit Kochen, Putzen und Wäschewaschen als Männer. Wenn Frauen von der Arbeit nach Hause kommen, übernehmen sie dort meist noch eine sogenannte Second Shift. Unbezahlt und oft auch ungesehen. Auch bei der Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger sind es in 2/3 der Fälle Frauen, die sich kümmern. Eine Grundsicherung für Pflegende wäre hier sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Auch unser Planet steht kurz vor dem Burnout. Business as usual ist nicht mehr tragbar. Und zwar nicht nur, weil wir selbst ausbrennen, sondern auch, weil wir gleichzeitig unseren Planeten verheizen. Wir können nicht über eine neue Arbeitswelt diskutieren, ohne die größte Krise unserer Zeit zu berücksichtigen. Konkret heißt das, wir müssen darüber nachdenken, wie sich unsere Art zu arbeiten auf unsere Umwelt auswirkt. Was wäre, wenn wir als selbstbewusste Arbeitnehmer mehr Verantwortung übernehmen würden und diese gleichzeitig von unseren Arbeitgebern einforderten? Wenn jeder Job ein Klimajob würde? Wenn wir also jeden Job auf seine Klimaverträglichkeit abklopften? In einem solchen Szenario müsste mangelndes Engagement von Unternehmen dazu führen, dass Mitarbeiter auf die Barrikaden gehen und notfalls sogar der Firma den Rücken kehren. Andererseits muss sich unser aller Arbeitsalltag an die veränderten klimatischen Bedingungen anpassen. Wir brauchen eine längere Siesta und mehr Schutz vor extremem Wetter. Wenn ein Dachdecker in der Mittagshitze auf das Haus muss und mit Verbrennungen oder einem Sonnenstich ausfällt, ist schließlich niemandem geholfen. Unternehmen müssen anfangen, den Klimaschutz als Wettbewerbsvorteil zu begreifen. Ohne entsprechende Nachbesserungen werden sich die ohnehin heiß begehrten Fachkräfte auch hierzulande abwenden. Denn so wie die Arbeitswelt aktuell funktioniert, macht sie uns und unseren Planeten kaputt. Das war unser Blink zu Sarah Webers »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten«. Wir fassen dir zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Gedanken zusammen. In der Arbeitswelt der Zukunft bildet der Job nicht mehr zwangsläufig den Mittelpunkt des Lebens. Dabei kann uns der technologische Fortschritt helfen, wenn Maschinen repetitive Fleißarbeiten übernehmen. Dadurch hätten wir mehr Zeit für andere Dinge. Und im Idealfall gehören dann auch aktuelle Probleme des Kapitalismus, wie Überarbeitung, niedrige Löhne und soziale Ungerechtigkeiten, der Vergangenheit an. Wir haben die Chance, Gerechtigkeit sowie die Bedürfnisse der Menschen und den Klimaschutz in den Mittelpunkt dieser neuen Arbeitswelt zu stellen. Dann kann uns die Arbeit Freude bereiten, uns erfüllen und Energie spenden, statt uns auszubrennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du nimmst ein paar Denkanstöße mit und freuen uns über Feedback oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Blink.